Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert, guten Abend. Venedig rüstet sich für die dritte schwere Überschwemmung binnen einer Woche. Heute wurde zwar der Markusplatz wieder für die Selfie-Touristen geöffnet. Lange Schlangen bildeten sich vor den Holzstegen, auf denen der Platz erreichbar ist. Allerdings zum Ärger vieler Venezianer, die lieber noch ein wenig länger aufgeräumt hätten. Schon morgen soll das Wasser bis mittags wieder auf einen Stand von 160 Zentimetern steigen. Die Schäden liegen inzwischen bei mindestens einer Milliarde Euro, so Bürgermeister Luigi Brunaro. Unsere Korrespondentin berichtet in dieser Sendung ab 17:45. Zu unserem ersten Thema. Die Komponistin Chaya Tschernowin erlebte ihren großen Durchbruch im Jahr 2000 bei der Münchner Musiktheaterbiennale mit ihrem Operndebüt Pnima ins Innere. Ein Stück ohne Libretto, das von den Holocaust-Erinnerungen eines Mannes handelt, eine Inszenierung in Videosequenzen, die Tschernowin den Ruf als Avantgarde-Komponistin eintrug. Nun wurde ein neues Musiktheater mit dem Titel Heart Chamber an der Deutschen Oper Berlin aufgeführt. 90 Minuten ohne Pause, Jörn-Florian Fuchs, eine Reise ins Innerste der Seele, in die Herzkammer der Liebe. Aber es gibt keine Handlung. Was stattdessen?
Stattdessen gibt es eine Reihe von Zuständen und von Befragungen. Es sind wirklich alle großen und auch kleineren Fragen der Liebe hier gestellt an diesem Abend, was das Körperliche betrifft, was den Geist und vielleicht auch die Seele angeht. Und dieses assoziative Musiktheater, das sich also von Sequenz zu Sequenz, von Zustand zu Zustand weiter bewegt, hat dennoch letztlich so ein wenig auch eine Entwicklung, die sich dadurch ergibt, dass man eben die ganz unterschiedlichen Facetten der Liebe nun wirklich auslotet und am Schluss sogar fast zu einem Happy End kommt, denn ich liebe dich, I love you, steht dann wirklich ganz am Ende als ein Satz, der vielleicht mit einem kleinen Fragezeichen versehen ist, aber ich habe es letztlich eher als ein Ausrufezeichen gesehen. Es ist auch so, dass die Komponistin Tschernowin dieses Stück ihrem Mann, der auch Komponist ist, gewidmet hat. Also vermutlich ist es eher ein Ausrufezeichen als ein Fragezeichen am Schluss.
Tschernowin hat ja früher einmal gesagt, sie hasse Opern. Sie schreibt nun selbst Opernstücke. Kann man das an ihren Stücken spüren, was sie hasste und anders machen wollte?
Ja, sie möchte eben keine herkömmliche Dramaturgie, sie möchte eben nicht etwas Narratives gestalten, nachvollziehbare Handlungen erzählen. Und das geht, da gibt es ja einige Kolleginnen und Kollegen, die das auch so sehen, und das geht sehr, sehr oft, finde ich, total schief, weil man dann eben einfach nur Stück an Stück hat, etwas Additives hat und so eine innere Klangdramaturgie auch fehlt. Und das ist bei ihr total anders. Ich finde es ein Stück, das wirklich in jedem Moment auf dem Punkt ist. Es ist unglaublich kraftvoll. Es sind hier auch ganz neue Dinge, die sie erstmals wahrscheinlich überhaupt integriert. Das hat auch, glaube ich, noch niemand anders gemacht. Es gibt nämlich die sogenannten ASMR-Sounds. Das kann man im Internet auch sich anhören. Das ist so ein Knistern etwa von Papier, Reibungsflächen. Das ist gerade bei jüngeren Leuten total in, die das eben erregend finden, und dass es bestimmte Hirnareale stimuliert, weiß man auch. Und das wird hier nun in einer gigantisch aufwendigen Live-Elektronik realisiert, gemeinsam mit dem Orchester der Deutschen Oper, mit E-Gitarre, mit einem Gesangsensemble, mit eben zwei Protagonisten, Mann und Frau, die dann nochmal mit Sängern verdoppelt werden, mit einer weiteren Stimme. Also es ist ein Klangraum, ein Klangrausch, der sich wirklich ergibt, der manchmal auch, und das ist neu für Tschernowin, etwas durchaus Leichtes, Lockeres hat. Und hier ist ein kleiner Eindruck, wie diese Klangwelt klingt. Das ist allerdings eine ziemlich starke, wuchtige Passage. Ja, man könnte also, wenn man es insgesamt zusammenfassen, charakterisieren will, könnte man sagen, es ist eine Musik aus Zuständen, aus Fragmenten, auch aus Bruchstellen, die aber letztlich auf eine ganz eigene Art und Weise doch zu etwas nicht Einheitlichem, aber zu etwas Ganzheitlichem streben.
Singt denn jemand?
Ja, also wir haben Patricia Cioffi etwa, Dietrich Henschel, Nora Frenkel, um drei der phänomenal guten Stimmen zu nennen. Insgesamt 5 Gesangsprotagonisten, eben das Paar, er und sie, nochmal verdoppelt. Dazu kommt aber eben auch diese regelrecht singende Live-Elektronik vom SWR-Studio. Und Johannes Kalitzke hat insgesamt sehr, sehr viel zu tun, um das alles zu steuern und eben diesen Raumklang, der auch etwas Neues macht, der eben Effekte präsentiert, die ich so noch nie gehört habe, zu realisieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fast nach Easy Listening. Man hat den großen Klangraum und es ist ganz toll. Man kann sich fallen lassen. Man kann sich fallen lassen in diese Klangwelt, aber es ist durchaus so konzentriert über weite Strecken und auch so manchmal anspruchsvoll, im positiven Sinne anstrengend, dass man also auch nicht nur als Ausführender, sondern auch als Zuhörer, Zuhörerin wirklich diese 90 Minuten mit höchster Konzentration dabei sein muss.
Vielleicht noch ein paar Worte zum Bühnenbild. Wie wurde das inszeniert, diese Zustände der Liebe?
Also Klaus Guth, der Fachmann für so ein psychologisches Musiktheater und auch für die Dramen zwischen Figuren, gerade im zwischenmenschlichen Bereich Mann und Frau, auch ein Kind ist immer in seinen Inszenierungen oft dabei und es dreht sich viel. Auch hier, Christian Schmidt hat wieder wie üblich die Bühne für ihn gestaltet. Klaus Guth erzählt mit fantastisch gestalteten Videos auch eine Geschichte, die so gar nicht drin ist im Stück, sondern die er gleichsam als ein Assoziationsangebot präsentiert. Auch das sind Zustände eines Paares, das sind auch Straßenbilder, das ist manchmal ein Rückwärtslaufen der Geschichte, eher Handlungsfetzen, die überhaupt nicht notwendig sind für dieses Stück. Man könnte das auch ganz ohne Inszenierung machen, aber so technisch brillant und pointiert gearbeitet, wie gut das macht, ist es sozusagen eine Ergänzung, die ich persönlich sehr, sehr gerne angenommen habe.
Jörn-Florian Fuchs war das über Chaya Tschernowins neues Musiktheater Heart Chamber an der Deutschen Oper Berlin. Nach einer Oper ganz ohne Libretto und Handlung, jetzt ein Theaterstück mit übermäßig viel Handlung, basierend auf einer Romanadaption. Knapp 10 Jahre nach dem Tod des niederländischen Schriftstellers Harry Mulisch hat das Düsseldorfer Schauspielhaus jetzt dessen Nachkriegszeitroman Die Entdeckung des Himmels auf die Bühne gebracht. Eine wahre Herkulesaufgabe, denn der Roman hat fast 900 Seiten und es geht in einer durchaus ausufernden Erzählweise um Gott und die Welt. Am Anfang dieser multiperspektivischen Handlung steht eine himmlische Mission. Die Regie führt Matthias Hartmann, der als Intendant die Schauspielhäuser in Bochum und Zürich sowie das Wiener Burgtheater leitete. In Düsseldorf inszenierte er nach Der Idiot und Michael Kohlhaas bereits zum 3. Mal nach einer Literaturvorlage. Christoph Orem war für uns in Düsseldorf.
Der Roman behandelt die großen Themen Freundschaft und Liebe, Wissenschaft versus Religion, Gott und Teufel, Leben und Sterben. Die Adaption von Die Entdeckung des Himmels im Düsseldorfer Schauspielhaus meandert inhaltlich ebenso, wie es auch die ausufernde Vorlage tut. Im Zentrum stehen die beiden ungleichen Freunde Onno Quist und Max Delius. Der eine monogamer und zynischer Philologe, der andere Frauenheld und Astronom. Der eine schaut nach oben in die Sterne, um Wissen zu erlangen, der andere schaut nach unten in die Bücher. Schon bei ihrer ersten Begegnung, Max nimmt Onno als Anhalter mit, deutet sich das besondere Verhältnis der beiden an.
Das war der Moment. Wussten Sie es?
Also, wussten die es beide?
Max war jemandem wie Onno nie begegnet. Er fühlte sich von diesem Mann durchschaut, wie von nie jemandem zuvor.
Und Onno fühlte sich von Max verstanden, weil seine aggressive Ironie nicht wie sonst immer auf Widerstand gestoßen war, sondern aufgefangen wurde von einem Lachen, das etwas total Unverletzliches hatte.
Sie hatten einander erkannt.
Sie schwiegen, verlegen.
Die Geschichte dieser beiden Freunde wäre damit zu Ende, wenn nicht die junge Cellistin Ada auf den Plan treten würde. Es kommt zu einer klassischen Ménage à trois, aus der auch ein Sohn hervorgeht. Von wem der stammt, bleibt allerdings unklar. Das alles hat eine Rahmenhandlung. Zwei Engel in legeren weißen Kostümen kommentieren und intrigieren in Zwischenspielen, während sie sich im Bühnenvordergrund auf eine Art riesigem metallenem Hamsterrad flätzen. Das ist ebenso lakonisch wie witzig. Schon zu Beginn zeigt sich, dass Harry Mulischs Romantext Die Entdeckung des Himmels gerade in den Dialogen durchaus Theaterqualitäten birgt. Die Geschehnisse rund um einen himmlischen Auftrag von Adas Sohn sind allerdings für ein Theaterstück schon zu komplex. Die Verwicklungen, in welche der Engel die beiden Freunde Onno und Max geraten lässt, sind derart ausufernd erzählt, dass man sich als Zuschauer schon wundert, dass der Abend die 4-Stunden-Marke nicht deutlich überschreitet. Eine besonders bedeutsame Etappe ist die Reise von Max Delius nach Auschwitz-Birkenau, wo er auf den Spuren seiner vergasten Mutter wandelt.
Dies war der Altar. Dies war die eigentliche Kraftzentrale des Faschismus. Gab es irgendwo auf Erden einen Ort, an dem im selben Maße das Gute getan worden war, wie hier das Böse? Ist es tatsächlich so, dass letztlich nichts mehr zählt? Ist denn alles möglich und konnte alles getan werden, weil es eines Tages irgendwie wieder beiseite gelegt würde? Alles war offenbar bis in alle Ewigkeiten verpfuscht. Nicht nur hier, sondern schon bei tausend vorangegangenen, nachfolgenden Gelegenheiten, an die gar keiner mehr dachte. Ein Himmel war unter diesen Umständen unmöglich. Nur die Hölle, die gab's vielleicht.
Regisseur Matthias Hartmann lässt sich für diese Szene angemessen Zeit. Viele Szenen, gerade gegen Ende, werden aber nur angerissen. Das epische Erzählen der handelnden Figuren geht zulasten des szenischen Spiels. So wird zwar die Romanhandlung relativ vollständig abgebildet, eine straffere Textfassung hätte aber mehr Freiraum für Dynamik gelassen. Dass die Entdeckung des Himmels nicht im Szenenstaccato absäuft, ist vor allem dem überzeugenden Ensemble geschuldet. Die Rolle des liebenswerten Zynikers Onoquist scheint Christian Erdmann auf den Leib geschrieben zu sein. So natürlich, sympathisch und differenziert haucht er dieser Figur Leben ein, das er stets berührt und auch die Lacher auf seiner Seite hat. Heimliche Hauptdarstellerin ist die Bühne von Volker Hintermeier. Ein strahlender Mond über der ansonsten leeren Bühne, den in einer Szene in Kuba auch einmal das Konterfei von Che Guevara ziert. Unter dem Mond eine schwebende, dünne, elliptische, leuchtende Umlaufbahn, welche als drohende kosmische Bahn stets an den vorgezeichneten Weg der Figuren erinnert. Im Hintergrund eine Gaze, auf die Live-Videobilder projiziert werden, Detailaufnahmen von Händen, auf der Bühne abgefilmte Modelle, Close-ups der Figuren. Das Ganze erinnert teilweise an ein Live-Hörbuch mit Illustrationen und entwickelt doch auch eine ganz eigene Dynamik. Matthias Hartmann schafft es, diesem unmöglichen Bühnenstoff vor allem durch das engagierte Spiel viele gelungene Facetten abzugewinnen. Am Ende scheitert die Inszenierung aber ganz profan an der Stoffhülle.
Christoph Orem sah die Entdeckung des Himmels, eine Romanadaption am Düsseldorfer Schauspielhaus. Wie wichtig sind die Rahmen für die Bilder, die in ihnen stecken? Dieser Frage widmet sich eine Ausstellung im Berliner Brücke-Museum zurzeit, der allerdings ein langjähriges Rechercheprojekt vorausging, das sich mit den von expressionistischen Künstlern selbst entworfenen Bilderrahmen beschäftigt, namentlich Künstlern wie Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Max Pechstein. Zwar gibt es schon eine etablierte Kunstgeschichte des Bilderrahmens, aber diese bezieht sich zumeist auf die Zeit zwischen Renaissance und Romantik. Die vereinzelte Forschung zu Bilderrahmen der Moderne, die es seit ungefähr 15 Jahren gibt, wurde bislang wenig beachtet. Carsten Probst, wie verändert sich denn durch einen solchen Originalrahmen der Eindruck des Bilds?
Ja, auf erstaunliche Weise, Frau Lückert. Und das ergibt sich in vielen Fällen, wie man hier in dieser Ausstellung eben auch betrachten kann, schon aus der ganz simplen Tatsache, dass die Farbe des Rahmens, also die des Holzes oder seiner Bemalung, bei den eben von den Künstlern gefertigten Rahmen dem farblichen Grundton des jeweiligen Gemäldes angepasst ist. Also jetzt mal ein Beispiel. Es gibt hier ein Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner aus einer Privatsammlung, Blonde Frau in rotem Kleid, das einmal als Reproduktion in dem Rahmen zu sehen ist, in dem es eben auch in dieser Privatsammlung hängt. Das ist ein professionell gefertigter, vergoldeter, großer Rahmen, von dem man also auch wirklich sagen kann, dass er das Bild mit so, dieses hat so dominante Rot- und Rosa- und Blautöne, dass er dieses Bild also sehr vorteilhaft in Szene setzt und ihm auch richtig Glanz verleiht. Das Original aber hängt jetzt direkt daneben in dem Rahmen, den Kirchner ihm eben selbst gegeben hat. Und Kirchner hat, wie er ja auch mal schrieb, nie ein Bild ohne Rahmen herausgegeben. Und dieser Rahmen von ihm ist nun alles andere als prachtvoll, aber Kirchner hat über die Goldbronze, mit der er bemalt ist, zusätzlich auch eben diese Rosa- und Blautöne aus dem Gemälde darauf gemalt. Und die Wirkung, die er dadurch erzielt, ist wirklich erstaunlich. Das Bild strahlt nun wirklich weniger in diesem Sinne des prachtvollen Goldrahmens. Es wirkt stofflicher, der Rahmen betont das Material des Bildes und weil wir darauf auch eine Figur eben sehen, die Frau in rotem Kleid, hat dies auch Auswirkungen darauf, wie wir die Figur wahrnehmen, eben stofflicher, körperlicher. In dem Goldrahmen wirkt sich fast eher so ein bisschen enthoben. Anderes Beispiel, ein Akt von Otto Müller, Sitzendes Mädchen, 1916, eine Leihgabe aus dem Franz-Marc-Museum. Auch hier in einem ganz simplen Rahmen, da sieht man fast noch die Astlöcher, auch hier ist der Farbton des Rahmens dem Gemälde angepasst und verstärkt so die körperliche Anmutung dieses Mädchenaktes. Also man kann sagen, die Künstler haben versucht, durch die Rahmen die Bildwirkung noch zu verstärken.
Wo haben wir denn jetzt die Rahmen gefunden? Also wieso sind die Bilder nicht in ihren originalen Rahmen? Wieso kann man diese Gegenüberstellung überhaupt machen?
Ja, das geht zurück auf den Münchner Rahmenbauer Werner Murrer, der eigentlich so auf die Rekonstruktion historischer Rahmen spezialisiert ist. Der hat seit vielen Jahren ein großes Archiv mit historischen Rahmenformen auch angelegt und durch einen privaten Auftrag ist er dann dazu gekommen, eben die kaum erforschte Frage nach modernen Künstlerrahmen anzugehen und die Recherchen, die daraus folgten, die hat eben nicht nur die ganz eigene Anmutung eben von diesen Künstlerrahmen hervorgebracht, sondern er hat viele dieser Rahmen überhaupt erst einmal wieder ausfindig gemacht, denn viele dieser Rahmen sind sozusagen als Leerrahmen auf mit Doppel-E aufbewahrt worden. Die Bilder sind teilweise in alle Welt verstreut, unter anderem auch durch den Nationalsozialismus natürlich. Und die originalen Rahmen fanden sich mehr oder weniger unbeachtet in irgendeiner Ecke des Museumsdepots. Am Ende dieser Ausstellung finden Sie auch eine Wand mit vielen leeren Rahmen, deren Bilder bis heute eigentlich verschwunden sind.
Wenn Bild und Rahmen so eine Einheit bilden, sind die Rahmen dann plötzlich eigentlich genauso wichtig wie das Bild? Also darf man sie dann überhaupt trennen wieder?
Ja, also es ist natürlich schon eine Ausstellung mit historischer, kunsthistorischer Tragweite in dieser Hinsicht. Die Ausstellung unterstreicht jedenfalls eindrucksvoll, dass es eine Zugehörigkeit gibt von Originalrahmen und Bild, in diesen Fällen zumindest, und dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Rezeption hat. Gerade wenn man die Sachen im Original sieht, also Bild und Rahmen auf Reproduktion, ist es etwas weniger deutlich. Also natürlich werden die Bilder, die aus Museen jetzt hier zusammengetragen wurden mit als Leihgaben, nach dieser Ausstellung wieder aus diesen Rahmen herausgenommen. Aber ich glaube, das Verständnis dieser expressionistischen Malereien wird durch diese Art der Präsentation nachhaltig verändert.
Aber es sind immer keine rekonstruierten Rahmen, es sind schon Nein. immer die Originale.
Das sind die Originale, die eben, wie ich schon sagte, versteckt in irgendwelchen Depots, bislang kaum beachtet, doch noch irgendwo aufgefunden wurden. Und teilweise bezog sich diese Recherche auch darauf. Man sieht hier zum Beispiel einen Farbrest an einem Rahmen, der passt genau zu dem Gemälde. Das geht natürlich nur, wenn man entsprechende Expertise mitbringt und sagt, dieses Gemälde, das in Stockholm oder in Washington hängt, das hat genau diesen selben Farbton. Und siehe da, auf diesem Rahmen ist genau diese Farbspur enthalten. Wir versuchen es mal.
Muss also die Kunstgeschichte, vor allem die Geschichte der modernen Malerei, umgeschrieben werden?
Ja, partiell auf jeden Fall. Also zumindest in diesem Bereich der Brücke-Künstler. Man muss natürlich andererseits sehen, dass sich andere moderne Maler weitaus weniger mit den Rahmen beschäftigt haben. Also hier zum Beispiel im Gespräch wurde der Blaue Reiter genannt, Kandinsky, Klee, Jawlensky. Die haben sich insgesamt doch weniger zu der Rolle des Rahmens geäußert oder auch weniger Rahmen selber entworfen. Aber im Prinzip im Bereich der Brücke kommt noch etwas ganz anderes hinzu. Zum Beispiel bei Karl Schmidt-Rottloff oder Emil Nolde haben wir teilweise kunsthandwerklich sehr fein gearbeitete Rahmen. Und das wirft natürlich auch noch einmal ein zusätzliches Schlaglicht auf die kunsthandwerkliche Tätigkeit dieser Künstler allgemein. Die ist nämlich bisher auch noch kaum erforscht.
Zurück in den Rahmen. Carsten Probst hat eine Ausstellung im Berliner Brücke-Museum gesehen, die sich mit Bilderrahmen beschäftigt. Venedig erlebt gerade das höchste Hochwasser seit über 50 Jahren. 60 Kirchen unter Wasser, große Schäden auf den Inseln wie Pellestrina und Murano. Wenn die Mauern wieder trocken sind, zerstört das Salz die Baustrukturen, aber auch die Mosaiken auf Böden und an Wänden, Schäden in den Museen, die ihre Buchhandlungen, Cafeterien in den unteren Geschossen haben. Auf Twitter kursiert ein Wandbild von Banksy, das einen Flüchtlingsjungen in Rettungsweste zeigt, dem jetzt das Wasser bis zur Brust steht. Aber nicht nur in Venedig hat mit den Wassermassen zu kämpfen. Auch die berühmten Thermen von Saturnia in der Toskana sind gerade vom Schlamm überschwemmt. Elisabeth Pongratz hat mit dem italienischen Kulturminister über die Lage in Venedig gesprochen.
Erneut ist der Markusplatz überschwemmt worden. Gerade die unzähligen Kulturschätze in Venedig sind vom schweren Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini machte sich selbst ein Bild von der Lagunenstadt. Wir müssen den enormen Schaden für das kulturelle Erbe verstehen. Wenn man es sieht, versteht man erst die wahre Katastrophe. Wir brauchen also ein großes Engagement des Staates, der gesamten italienischen Gemeinschaft, um Venedig zu unterstützen. Nicht nur, weil es ein Symbol ist, sondern weil das Leben von Tausenden von Menschen und Unternehmen hier beschädigt wird. Gerade der Markusdom, eines der wichtigsten Wahrzeichen der UNESCO-Stadt, habe enorme Schäden abbekommen. So sei die Krypta bei dem neuen Hochwasser erneut überschwemmt worden. Wie hoch der Schaden genau ist, ist noch nicht bekannt. Doch gerade das Salzwasser ist eine Gefahr für Denkmäler, so der Kulturbeauftragte der Stadt Venedig, Giovanni Giusto. Wenn die Temperatur steigt und die flüssige Komponente verdampft, dann kommt das Problem. Die Materialien werden das Salz weiter speichern. Das verfestigt sich, kristallisiert dann und bringt die Materialien zur Explosion. Dadurch werden unsere architektonischen Kulturgüter dauerhaft zerstört. 1,54 Meter hatte das Wasser gestanden. Vor allem der starke Wind hatte das Wasser in die Altstadt gepeitscht. Im Laufe des Tages beruhigte sich die Lage wieder. Der Wind ließ etwas nach. Einsatzkräfte und Ehrenamtliche bauen Laufstege auf. Eine Wasserbuslinie nimmt den Betrieb auf. Allerdings sind viele Haltestellen geschlossen, ebenso wie der Dogenpalast und der Markusdom. Auch die Schulen bleiben den dritten Tag in Folge zu. Angesichts der massiven Schäden hat der Bürgermeister ein Spendenkonto für seine Stadt eingerichtet und um finanzielle Unterstützung aus dem In- und Ausland geworben. Regionalpräsident Zaia nennt erste Zahlen. Ich sage Ihnen, dass hier Hunderte von Millionen Euro an Schäden sind. Venedig ist am Boden zerstört. Pellestrina, eine Insel mit 4000 Einwohnern, hatte 24 Stunden lang einen Meter hoch das Wasser in den Häusern stehen. Außerdem gibt es Schäden an den Stränden und Wegrändern. Unterdessen hat die Regierung in Rom den Weg für Soforthilfen in einer Höhe von 20 Millionen Euro freigemacht. Sie rief den Notstand für Venedig aus. Nun sollen Privatleute bis zu 5.000 Euro bekommen, Geschäftsleute bis zu 20.000 Euro. Ministerpräsident Conte hat für Ende November ein Sonderkomitee angekündigt, das, so seine Worte, die Probleme Venedigs beraten soll. Dabei geht es unter anderem um ein geplantes Anlegeverbot für große Kreuzfahrtschiffe, zum anderen auch um das umstrittene Flutschutzprojekt Mose. Die Arbeiten dazu waren bereits 2003 begonnen worden, aber wegen Korruption, schleppender Bürokratie und anderer Skandale ist es immer noch nicht fertig. Nun wurde eigens eine Sonderbeauftragte ernannt, die das Projekt vorantreiben soll. Auch in den kommenden Tagen gibt es noch keine Entwarnung für die Region. Den Vorhersagen zufolge sollen die Pegel wieder steigen, allerdings weitaus weniger als in den vergangenen Tagen.
Elisabeth Pongratz aus Venedig war das. 15 Jahre Literatürk-Festival in Essen, Gelsenkirchen und Mülheim mit 28 Veranstaltungen und über 100 Mitwirkenden an 15 Veranstaltungsorten in drei Ruhrgebietsstädten lädt Literatürk zur literarischen und kontroversen Auseinandersetzung ein. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Thema »Irgendwas mit Heimat«. Das klingt so ein wenig nach Heimatgedöns, habe ich die Leiterin Fatma Uzun gefragt. Wie sind Sie auf den Titel gekommen?
Ja, Heimatgedöns ist ein schönes Wort. Und zwar ist der Heimatbegriff ja sehr en vogue, hat irgendwie eine Renaissance erlebt in den letzten Jahren. Da wird viel drüber gesprochen. Das fanden wir einerseits eigentlich auch einen Grund, gerade nicht darüber zu sprechen, fanden aber, dass in der Auseinandersetzung mit dem Thema bestimmte Positionen auf jeden Fall stärker gemacht werden müssen und haben uns dann überlegt, im Rahmen des Festivalprogramms mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen.
Wenn Sie sagen, bestimmte Positionen müssen stärker gemacht werden, welche sind das?
Mit dem Heimatbegriff, ich habe für mich da folgendes Bild von einem Hütchenspiel gefunden, bei dem man aufpassen muss, wo was drunter steckt, weil eben unter Umständen unter dem Hütchen manchmal eine völkische Ideologie oder rassistische Positionen und Handlungen stecken können. Diese Positionen sind natürlich abzulehnen und im Programm finden sich Positionen, die genau darauf hinweisen und den Heimatbegriff ein bisschen auseinanderlegen und überlegen, ist der Heimatbegriff heute überhaupt noch zu gebrauchen? Was kann er leisten? Was kann er in Zukunft leisten? Und worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir von Heimat sprechen?
Deutschland hat ja ein Heimatministerium und Sie haben recht, es ist ein viel diskutierter und zuweilen umkämpfter Begriff. Können Sie ein bisschen was zu den Veranstaltungen und Diskussionen der letzten Tage sagen? Wie hat sich das niedergeschlagen? Sie haben ja jetzt schon Halbzeit beim Festival.
Also Tag 1 ging ja los mit einer Eröffnungsgala. Da war eine Lesung dabei mit dem Autor Selim Özdoğan, ein Konzert mit Elektro-Hafis und eine Performance von einem queeren Bauchtänzer. Einigen Besuchern haben wir die Rückmeldung bekommen, dass das ein sehr schöner anderer Heimatabend war. Also da wurde das Thema aufgegriffen, aber eher auf eine unterhaltsame Art und Weise. Tag 2, 3 und 4 ging es dann weiter mit Lesungen und einer Theateraufführung. Bei den Lesungen waren es 3 Essaybände, bei denen es unter anderem mehr oder minder stark und deutlich um das Thema Heimat und die Auseinandersetzung darum ging. Das war unter anderem der von Fatma Aydemir und Hengame Yakubi Farah herausgegebene Essayband Eure Heimat ist unser Albtraum aus dem Ullstein Verlag, Eiscafé Europa, die Essaysammlung von Enis Maji und Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist, 7 Schritte in die Diktatur von der Autorin Ejete Melkuran. Und Tag 5 war dann also gestern die Comedienne Gillette Eiche zu Gast, die im Grunde ein zum Leben erwachtes Stereotyp einer kriminellen, integrationsunwilligen und proletigen Migrantin ist, die Entwicklungshilfe für Deutsche anbietet und sich dann auf sehr humorige Art und Weise auch mit dem Heimatdiskurs und mit den Implikationen auseinandergesetzt hat.
Hat denn Heimat auch was Positives für Sie und Ihre Gäste im Festival?
Das ist eben genau das Spannungsfeld, was wir auch ein bisschen beleuchten wollen. Also selbstverständlich hat, denke ich, jeder von uns eben ein privates Heimatgefühl. Ich glaube, das will auch niemandem wegnehmen. Aber problematisch wird es eben, den Heimatbegriff politisch aufzuladen. Da muss man dann genau hingucken, worum geht es und in welche Richtung geht es da.
Wenn es um die Türkei geht, geht es ja auch um Politik. Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen? Welche Rolle spielt die aktuelle Politik in der Türkei oder auch das deutsch-türkische Verhältnis beim Literatürk-Festival?
Das spielt eine sehr wichtige Rolle. Das ist uns sehr nah und wir erleben ja auch, dass eben aufgrund der politischen Ereignisse und ja dem Umstand, dass die Welt ja auch zusammenwächst, die Türkei manchmal näher ist, als man denkt. Sicherheitsvorkehrungen spielen grundsätzlich immer eine Rolle. Das prüfen wir separat, inwieweit das notwendig ist. In diesem Fall gab es keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen.
Das Festival Literatur Türk in Essen, Gelsenkirchen und Mülheim. Die Leiterin Fatma Usun war das. Hier geht's weiter mit Meldungen, die sich auch um Literatur drehen. Dina Netz hat sie.
Der Autor Gui Minhai nämlich, der ist schwedischer Staatsbürger, stammt aber aus China und China verdächtigt ihn, Staatsgeheimnisse weitergegeben zu haben. Vielleicht stört es sich aber auch nur daran, dass Gui in Hongkong einen Laden mitbetreibt, der Bücher mit Klatschgeschichten über chinesische Anführer verkauft. So oder so, 2018 wurde Gui Minhai auf dem Weg nach Peking festgenommen, im Beisein zweier schwedischer Diplomaten. Seitdem sitzt er in China im Gefängnis. Jetzt hat Schweden den Autor mit dem Tucholsky-Preis für Literatur ausgezeichnet, und zwar trotz massiver chinesischer Drohungen. Es sei wichtig für Kultur und Demokratie, dass Künstler und Autoren frei wirken können, sagte Schwedens Kulturministerin Amanda Linda gestern bei der Gala in Stockholm neben einem leeren Stuhl. Der sollte Guis Abwesenheit symbolisieren. Der chinesische Botschafter hatte die schwedische Sektion des Schriftstellerverbands PEN gedrängt, von der Ehrung Gui Minhais abzusehen. Die Kulturministerin rief er dazu auf, nicht an der Gala teilzunehmen. Ansonsten drohe ihr Einreiseverbot nach China. Ministerpräsident Stefan Löfven betonte, Schweden werde sich dieser Art von Drohung niemals beugen. Und noch eine Meldung aus der Welt der Literatur, allerdings eine gänzlich anders geartete. Literatur produziert mitunter auratisch aufgeladene Gegenstände. Sie werden dadurch wertvoll, dass sie von einem berühmten Autor stammen, so zum Beispiel ein Ring von Oscar Wilde. Wilde hatte ihn 1876 zusammen mit einem Kommilitonen dem gemeinsamen Freund William Ward geschenkt. Der Ring ist ungefähr 40.000 Euro wert, trägt eine griechische Inschrift und wurde 2002 bei einem Einbruch in die Universität von Oxford gestohlen. Der Dieb wurde gefasst, erklärte aber, den Ring für kleines Geld an einen Altmetallhändler verkauft zu haben. Ein niederländischer Kunstdetektiv hat ihn jetzt, zusammen mit einem Londoner Antiquitätenhändler, wieder aufgespürt. Der Bremer Literaturpreis ist eine der ältesten und wichtigsten literarischen Auszeichnungen in Deutschland. In diesem Jahr ehrt die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung damit die Schriftstellerin Barbara Honigmann. Die Jury würdigt mit dem Preis Honigmanns Roman Georg. Es ist das Porträt eines Bon Vivant, Kommunisten und deutschen Juden, das die Geschichte des 20. Jahrhunderts vergegenwärtige, indem es in die Abgründe dieser Figur blicke, so die Stiftung. Der Bremer Literaturpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und den mit 6.000 Euro dotierten Förderpreis erhält der österreichische Autor Tonio Schachinger für sein Romandebüt »Nicht wie ihr« über einen Wiener Profifußballer.
In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten ist der Grünen-Parteitag in Bielefeld ein Thema. Hier am Mikrofon war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.